Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha BSC Podcast. Tja, kurz war er, der aufgewärmte Aufstiegstraum von Hertha BSC. Die 0:1 Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern begräbt wohl auch die letzten Hoffnungen auf eine Erstliga-Rückkehr. Spieler und Trainer empfanden die Niederlage als äußerst unglücklich und verwiesen auf fehlende Effizienz und einen sehr starken gegnerischen Torhüter. Aber ist das so einfach? Das analysieren wir jetzt. Let's go!
Hallo Hertha-Fans! Das ist der Hertha BSC Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky.
Und damit herzlich willkommen und liebe Grüße von der Baustelle. Dieses Mal ist ausnahmsweise nicht Hertha BSC damit gemeint. Mein Name ist Marc und ich wohne gerade an einer Baustelle, wenn man so möchte. Die ganze Straße ist ja aufgerissen und jetzt sind sie vor unserem Gebäude angelangt. Und ich hoffe, das hört man heute in der Episode nicht zu sehr. Wir haben schon das Ganze auf eine sehr besondere Zahl gelegt, unsere Aufnahme. 15.30 Uhr nehmen wir auf.
Da, wo Hertha hin will, ne?
So nämlich. Wie gesagt, mein Name ist Marc. Ich führe heute wieder durch diese blau-weiße Fußballsendung, genau gesagt durch die Folge 358 dieses Hertha BSC Podcast. Und den anderen, der heute mir Gesellschaft leisten wird, den habt ihr heute eben schon gehört. Benni, grüße dich. Hi.
Hallöchen. Mir ist das letzte Woche wieder aufgefallen, wenn du immer nur Benni ankündigst, ohne dass vorher was gesagt wurde. Ich frage mich, ob die Zuhörenden immer so für eine Millisekunde überlegen, welcher Benni ist es heute?
Wahrscheinlich, wenn sie nicht vorher auf das Thumbnail geguckt haben und schönes Gesicht oder das schöne Gesicht des anderen Bennys gesehen haben. Also das, wenn man sich natürlich da einfach überraschen lässt. Ich meine, müsste man jetzt ausrechnen, aber prozentual bist du jetzt in der Saison gesehen schon öfter dabei. Das kann man sagen.
Das weiß ich nicht, ich führe keine Statistik, aber das kann gut sein.
Dementsprechend, ja. Mal sehen. Schreibt doch mal, freut ihr euch oder hättet ihr euch gewünscht, nee, heute der andere Benni. Ein bisschen Zwietracht sehen.
Ja, ein bisschen zündeln.
So nämlich, apropos zündeln. Wo hast denn du dich im Stimmungsbarometer eingetragen nach... Also erstmal, bevor wir das machen, liebe Grüße an Chris, der wäre heute eigentlich als Drittes dabei gewesen. Der wäre sogar im Stadion gewesen. Der hat die Reise nach Berlin angetreten, kommt ja aus Köln. Ja, und beides fällt krankheitsbedingt flach, was natürlich sehr bitter ist. Vor allen Dingen natürlich die Podcastaufnahme, weil Stadion, naja, aber im Podcast dabei zu sein, das ist es natürlich. Nein, liebe Grüße und gute Besserung, wenn du das an der Stelle hörst. Und deswegen sind wir heute zu zweit, das vielleicht einmal zur Erklärung. Und jetzt gerne Stimmungsbarometer. Wo hast du dich reingetragen?
Ich finde das nach wie vor super schwierig bei mir mit dem Stimmungsbarometer, weil ich irgendwie wenig Stimmung gerade allgemein bezüglich Hertha habe in irgendeine Richtung. Ja. Deswegen würde ich jetzt eigentlich irgendwie 5 sagen, aber ich weiß auch, dass das, glaube ich, für die sportliche Situation und zur gemessenen Saisonerwartung und so weiter und so fort eigentlich zu hoch ist. Von daher, also ich glaube, ohne jetzt reingeguckt zu haben, dass eine 5 deutlich überdurchschnittlich ist. Aber es ist wie schon beim letzten Mal, dass ich mich irgendwie einfach schwer tue zu sagen, das ist jetzt, ich sage eine 2 oder eine 3, weil dazu bräuchte es irgendwie so ein gewisses Maß an Enttäuschung und das habe ich zurzeit einfach nicht mehr so ganz. Und ich gucke mittlerweile fast schon irgendwie mit so einer, so absurd das klingt und da kann man sich immer richtig schön reinreden, mit so einer Art Vorfreude auf die nächste Saison, weil, weil erwartbar ist, dass es irgendwie einen größeren Umbruch gibt. Das heißt, man hat mal wieder ein paar mehr neue Spieler im Kader. Vielleicht gibt es ja auch auf der Trainerbank nochmal Wechsel. Das werden wir jetzt heute auch nicht final bereden oder entscheiden können.
Nicht.
Aber das Spiel hilft jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade einem Leitl. Und deswegen ist das irgendwie so, ich freue mich gerade eher auf das, was nach der Saison kommt. Und von daher bin ich momentan, ja, sagen wir eine 5, aber man könnte genauso gut eine 3 oder eine 6 oder wie auch immer sagen. Ich bin da in keinem Extrem gerade unterwegs.
Das kann ich nachvollziehen. Und es geht mir grundsätzlich sehr ähnlich. Vorfreude würde ich es auf die nächste Saison noch nicht nennen, weil wir einfach noch zu wenig wissen, aber es ist definitiv eine Neugierde. Ich glaube, das trifft es.
Also auch noch nicht Vorfreude im Sinne, ich weiß, es wird alles gut, sondern eher so dieser Hoffnungsschimmer, vielleicht, wenn sich was ändert, hat man die Chance, dass es besser wird.
Ja, das kann ich total verstehen. Und man will ja irgendwann auch einfach mal frischere Eindrücke. So, das zementiert sich dann ja mit der Zeit alles irgendwie so ein bisschen. Das kann ich also sehr gut nachvollziehen. Ich habe mich in der 4 eingetragen und damit liegen wir auch im Stimmungsbarometer eigentlich sehr gut ja, im Mittel, denn 4,65 beträgt es nach diesem Spiel. Es ist tatsächlich deutlich abgesackt nach diesem Spiel. Also ich glaube, dass viele nach diesem Dresden-Spiel, ohne sagen zu wollen, dass das Dresden-Spiel ein gutes war, einfach aufgrund der tabellarischen Situation einfach wieder so ein bisschen gehofft haben. So, und das ist ja auch nachvollziehbar. Und also Fußballfans wollen was spüren. Und selbst wenn man, das habe ich ja letzte Woche gesagt, ich fand die letzten Spiele nicht sonderlich überzeugend und ich sehe es auch sehr skeptisch mit der Restaufstiegschance. Aber wer damals 6 Spieltage vor Schluss 5 Punkte auf den 3. hat, der spielt de facto wiederum etwas. Völlig egal, wie es dazu gekommen ist und ob die anderen aufgrund ihrer Schwäche daran schuld waren oder was auch immer. Davon dürfen sich Fans natürlich tragen lassen. So. Und dementsprechend war dieses Spiel vor allen Dingen ergebnistechnisch ein herber Dämpfer. Und dementsprechend ist das Stimmungsbarometer da durchaus abgesackt. Naja, kommen wir zu den schönen Dingen. Das betrifft unsere Patreon-Unterstützung. Und da möchte ich mich bedanken bei PsyTintin, bei BoardGames42 und bei Justin. Diese 3 wunderbaren Personen unterstützen diesen Podcast finanziell, was uns immens freut und all das hier möglich macht und auch möglich machen wird, dass wir Ende April, wenn die Mitgliederversammlung ist, wieder danach eine Extra-Folge produzieren werden. Das kündige ich jetzt hier einfach schon mal an, dass ihr damit rechnen könnt, wenn ihr nicht kommen könnt oder ne, ähnliches. Wir werden das Ganze dann mit euch, also für euch, mit uns selbst besprechen, was da passiert, denn die MV ist ja nicht ganz ohne. Das liegt vor allen Dingen natürlich daran, dass da der neue Aufsichtsrat gewählt wird und zum allerersten Mal auch direkt von den Mitgliedern gewählt der Aufsichtsratsvorsitzende. Dementsprechend ist da schon was geboten, neben aller ja, typischen Themen, ne? Also die sportliche Betrachtung, Finanzen, weiß ich nicht, Sponsoren, Investoren. Da gibt es ja immer einen bunten Blumenstrauß an Themen, aber vor allem, wie gesagt, die Wahl wird sicherlich spannend und das werden wir besprechen können und das eben auch, weil ihr das ja alles finanziell unterstützt und da freuen wir uns sehr drüber. Wenn ihr das auch unterstützen wollt und unterstützen möchtet oder ermöglichen möchtet, dass wir noch viel mehr machen können und noch viel regelmäßiger und so weiter, dann schaut doch mal vorbei auf patreon.com/herterbase und ja, viel mehr ist nicht zu sagen. Ich glaube, nur noch der Ausblick, dass ihr bald zumindest wieder mit der Ostkurvendiskussion rechnen könnt. Die, ich sag mal, Bauarbeiten bei Lukas in der Wohnung sind soweit abgeschlossen und er bereitet jetzt das Studio so weit vor, dass es jetzt dann nicht klingt wie in der Kathedrale gerade noch. Also es ist sehr viel Hall drauf, weil das noch ein bisschen, wir müssen noch mal ein paar Bilder an die Wand. Aber ich glaube, das sollte alles demnächst abgeschlossen sein und dann kriegt ihr auch wieder unser ja, Zweitformat auf die Ohren. Was für Liebhaber, das ist doch schön. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Hertha-News.
Hertha-News.
Und da haben wir gar nicht so viel zu besprechen, um ehrlich zu sein, denn die letzten Wochen sind ja schon eher davon geprägt, dass es eher Gerüchte um gewisse Dinge gibt. Also natürlich ist dann plötzlich auch Man City an einem Kenneth Eichhorn interessiert und ne, also irgendwo Seda im Gespräch und so weiter. Das finde ich aber alles immer tendenziell uninteressant und es ist auch oft von Quellen, wo wir sagen, das brauchen wir hier dann nicht breittreten. Deswegen ist die News-Sektion in den letzten Wochen hier ein bisschen still. Aber das wird natürlich zu gegebener Zeit sowieso alles Thema bei uns. Das wisst ihr ja selbst. Was definitiv Thema sein muss, ist, dass der Traum vom Aufstieg ja weiterhin noch lebt. Zumindest bei den ersten Frauen von Hertha. Das muss man dazu sagen. Diese haben sich nämlich am Wochenende in einem sehr wichtigen Spiel durchgesetzt. Gegen Magdeburg mit 3:1. Das ist deshalb wichtig, weil Magdeburg schon noch einer der Aufstiegskonkurrenten ist oder war. Je nachdem, wie man das jetzt nach dem Ergebnis werten möchte. Treffer kamen von Amelie Blättner, von Illy Böttcher und von Aurelia Hessler. Die haben die 3 Tore zum 3:1 beigesteuert. Und dieser Sieg hat tabellarisch schon eine durchaus größere Bedeutung. Durch den Sieg bauen die Herthanerin nämlich ihre Tabellenführung in der Regionalliga Nordost aus. Sie stehen jetzt nach 16 Spielen mit 41 Punkten auf Rang 1. Leipzig 2 steht mit 35 Punkten, aber auch schon einem Spiel mehr auf Rang 2. Und Union 2 hat mit ebenfalls 16 Partien auf dem Buckel 33 Punkte. Sie konnten nämlich am Wochenende gegen Tabellenschlusslich Hansa Rostock nur 1:1 spielen. Herber Dämpfer, weiß man eh nicht, ob jetzt die zweite der Unionerin irgendwie das Aufstiegsziel so richtig im Blick hatte oder ob das eher was Nettes nebenbei gewesen wäre. Dasselbe gilt natürlich so ein Stück weit für Leipzig 2. Aber wie gesagt, Magdeburg wird definitiv Bock gehabt haben. Und die jetzt geschlagen zu haben, glaube ich, da hat man viel für die Tabelle getan. Es stehen jetzt noch 6 Spiele bis zum Saisonende aus. Viel ist also auch da nicht mehr zu spielen. Anschließend wird es wohl nach wie vor in die Aufstiegsrelegation gehen gegen Saarbrücken. Und wie immer gilt die Empfehlung, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, Westend Girls Herren. Ganz einfach. Da kriegt ihr deutlich mehr Futter zu Herthas Frauen. Ich möchte hier nur ab und zu die Plattform nutzen, um über gewisse Meilensteine oder wichtige Ergebnisse zu reden. Das ist hiermit getan, das wollten wir würdigen, denn wie gesagt, es geht jetzt in die heiße Phase auch dort in die Saison. War ja eine sehr lange Winterpause, nicht mehr viele Spiele und bald könnten sie es auch rechnerisch tatsächlich schon geschafft haben. Und das wäre natürlich mit so einer jungen Truppe nach wie vor was ganz Besonderes. Aber Aufstiegsrelegation, ich glaube, Saarbrücken ist auch nicht so ganz schlecht. Das wird eine enge Nummer, das werden wir weiter verfolgen. So, und jetzt würde ich sagen, werden wir direkt, oder bleiben wir sportlich? Wir bleiben sportlich und gehen direkt in die Spielanalyse.
Spielanalyse.
So, dann wollen wir es doch besprechen, das Spiel gegen Kaiserslautern. Beginnend wie immer, weißt du was, Benni? Du warst ja im Stadion, nehme ich mal jetzt stark an.
Da hast du vollkommen recht angenommen.
Das ist der Wahnsinn. Ich kenne dich einfach sehr gut. Denn mir ist gerade aufgefallen, eigentlich müssten wir vor dem Sportlichen ja so ein Stück weit besprechen, was sich in der Kurve getan hat in diesem Spiel. Denn ein sehr bekanntes, sehr vertrautes Banner hat die Ostkurve dieses Mal nicht geziert. Wie überrascht warst du davon? Willst du darauf kurz eingehen oder soll ich vielleicht erstmal das Statement vorlesen der Kurve dazu?
Lass mich gern kurz darauf eingehen und vielleicht die Umstände schildern und dann kannst du ja das Statement übernehmen. Genau, ich war diesmal ziemlich früh, quasi knapp nach Stadionöffnung drin und hatte mich dann einmal so ein bisschen umgedreht, oben reingeguckt, die Flaggen und Banner und Fahnen und angeguckt. Und da war mir mehr oder weniger sofort aufgefallen, dass nur so ein blau-weißes Band quasi mittig über der Ostkurve hängt, wo sonst halt das, ich glaube, Ostkurve oder Ostkurve Hertha BSC, da bin ich mir nicht sicher, dann eben immer dieses Logo, was dem entspricht, was jetzt in Dresden entwendet wurde, auch wenn es im Olympiaschein ist es immer ein durchgehendes Banner. In Dresden und auf Auswärtsspielen waren es ja so einzelne Buchstaben und das Logo vom Förderkreis Ostkurve auch einzeln und dann stand ja mittlerweile seit 2-3 Jahren immer gegen Investoren rechts davon.
Mittlerweile steht da gegen Polizeigewalt.
Ah stimmt, gegen Polizeigewalt war nach Schalke, richtig. Das hat er sich geändert. Jedenfalls hing dieses Banner nicht und ich hatte mich gefragt, ob dieses Blau-Weiße immer drunter hängt und das normalerweise hängende einfach noch nicht darüber gehängt war. Hatte dann jemanden neben mir gefragt und da hieß es, guck mal auf die letzte Seite da in dem kleinen Heftchen, was immer ausgeteilt wird von der Szene vor den Spielen und da stand halt drin, dass man sich entschlossen hat, das kannst du ja gleich im Wortlaut übernehmen, das eben nicht mehr aufzuhängen und von daher blieb es dann bei dem Blau-Weißen, was man ja auch in den Fernsehübertragungen und so weiter gut gesehen hat und bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Monate und Jahre entwickelt, ob man, wie lange man das beibehält, ob und wann man irgendwie wieder was Neues malt und mit aufhängt oder einfach das, was zurzeit verwendet wurde, irgendwann sich wieder entschließt, jetzt können wir es wieder aufhängen, ist genug Zeit vergangen. Da stecke ich ehrlich gesagt auch einfach beileibe nicht tief genug in Ultra- und Fankultur drin, um das irgendwie hier seriös beantworten zu können. Da gibt es, glaube ich, andere. Aber von daher, lies doch gerne einfach mal das Statement vor, was da abgedruckt war.
Sehr gerne. Zunächst lässt sich noch sagen, dass es dann nicht komplett blau-weiß blieb, weil einzelne Fangruppen ihre Banner dann einfach zentraler aufgehangen haben.
Ja, okay.
Also sowas Kommando Nord 97.
Genau, also es war ein bisschen schmaler als das, was sonst hängt.
Genau, genau. Also, wir erinnern uns, Hertha Dresden, schwarze Stunde für den deutschen Fußball und ja, ein Stück weit ist es tatsächlich so, aber ist natürlich auch eher der Sprech der Politik, Thema Gewaltfolklore und so weiter. Wir erinnern uns, dass es da vor allen Dingen darum ging, der Hertha-Fanszene ein Banner zu klauen und das wurde daraufhin im Dresdner K-Block verbrannt und da hat jetzt Hertha-Szene Konsequenzen gezogen und ich lese das Statement vor, was es dann ins Kurvenecho zum Heimspiel gegen Kaiserslautern geschafft hatte. Es steht geschrieben: Hallo Herr Thaner, am vergangenen Samstag haben wir einen der schwärzesten Tage unserer Geschichte als Fanszene erlebt. Dynamo ist es gelungen, unseren Doppelhalter mit dem Logo der Ostkurve Hertha BSC aus dem Auswärtsblock zu entwenden. Dieser Doppelhalter diente nicht nur als einmaliges Choreo-Element, sondern wurde vereinzelt auch als Soundfahne genutzt, um die gesamte Kurve zu repräsentieren. Deshalb und weil der Verlust auf eigenen Fehlern und letztlich unserem Versagen beruht, haben wir uns als aktive Fanszene dazu entschieden, die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Daher werden wir die bekannte Fahne Ostkurve Hertha BSC ab sofort nicht mehr über unserer Kurve aufhängen. Weitere Schlüsse werden intern gezogen. Ja, wir haben es schon in der letzten Folge gesagt, man muss die Welt der Ultras nicht nachvollziehen können, aber in der Welt der Ultras sind Fahnen etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges, sehr Bedeutsames. Nicht wenige haben sich aufgrund des Fahnenklaus auch schon aufgelöst. Dann gibt es einen Fall in Aue beispielsweise, wo das der Fall war. In dem Fall, glaube ich, geben das die Ultrastatuten, wenn man so möchte, nicht her, weil das ja dieses allgemeine Förderkurs-Ostkurven-Banner war und jetzt nicht einer einzelnen Fanszene. Das war jetzt ja nicht irgendwie, weiß ich nicht, das Harlekin-Banner oder so. Das wäre eine andere Geschichte, glaube ich, gewesen. So oder so, ernste Konsequenzen für die Kurve. Und ich bin gespannt, welche internen Konsequenzen weitergezogen werden, denn es geht eben ja in der Aufarbeitung eben nicht nur um das geklaute Banner, was man sicherlich szenetypisch für sich aufarbeiten möchte. Das ist alles in Ordnung. Das andere ist eben, wie es zu all dem kommen konnte, wie geht man mit der Gewalt in der Kurve um und so weiter. Da hoffe ich mir auch etwas. Ich glaube, dass es der Kurve nach wie vor, das glaube ich, und das ist kein Hertha-typisches Ding, ich glaube, es würde Fanszenen, so wie ich es auch bei der Polizei beispielsweise oder der Politik ja auch schon benannt habe, ich bin großer Befürworter einer gesunden Fehlerkultur, in der Leute sagen können, Leute, meiner, so, haben wir daraus gelernt, ist scheiße gewesen, in welchem Moment auch immer. Das erwarte ich von, also vor allen Dingen natürlich von Behörden und Ähnlichem, weil da noch ein größerer Vertrauensbeweis eigentlich herrschen muss. Ich wünsche mir aber auch, und ich weiß, dass das eher unwahrscheinlich ist und es ist auch immer die Frage, in welcher Form passiert das dann, aber ich fände es schön, wenn es irgendeine Aufarbeitung auch noch öffentlicher Natur zu diesen Ereignissen geben könnte, wo man einmal nur sagt, ey, ihr müsst unsere Welt nicht komplett verstehen, aber dass einzelne Menschen, weiß ich nicht, Pyro in unbeteiligte Blöcke gezündet haben oder so. Das ist einfach scheiße. Dafür wollen wir nicht stehen. Damit wäre schon so viel getan. Da hoffe ich mir noch was. Ich kann aber auch verstehen, das sind alles Leute, die das in dem Sinne ehrenamtlich machen. Die müssen sich auch erstmal treffen, die müssen sich auch sammeln, die müssen auch Informationen zusammentragen. Das musste jetzt noch nicht zu diesem Heimspiel sein. Ich würde es aber befürworten, schön finden, richtig finden, wenn es auch dazu irgendwann noch irgendeine Form von Aufarbeitung gäbe. Naja. Gut. Dann werden wir sportlich und das beginnen wie immer mit der Aufstellung. Zu sagen ist natürlich, dass Kenny Eichhorn seine Startelf-Rückkehr gefeiert hat. Dafür musste Kevin Sesser aber nicht auf die Bank, denn dieser spielte auf der Zehnerposition. Denn Michael Cuisance und Linus Gechter haben es nicht rechtzeitig zum Spiel geschafft und dadurch gab es vor allen Dingen auf der Zehnerposition natürlich eine klaffende Lücke, denn auch Brekalo fehlt natürlich gesperrt. Er verpasst jetzt danach noch das Spiel gegen Braunschweig und dann ist er wieder am Start. Niklas Kolbe feierte sein Startelf-Comeback nach überstandenem Infekt. Und ansonsten ist eigentlich nur als Auffälligkeit weiterhin zu nennen, dass Leon Jensen und Sebastian Gröning es nicht in den Kader geschafft haben. Ich finde, ja, muss man eigentlich nicht jede Woche neu aufrollen. Ich finde es bei Jensen nur bemerkenswert. Insofern, da haben wir jetzt öfter schon drüber geredet. Aber ich finde es bemerkenswert, dass so jemand wie Diego Demme dann auch nicht mal zum Einsatz kommt. Das macht es irgendwie noch unverständlicher, wenn du verstehst, was ich meine. Also, wenn man sagt, den wollen wir auf jeden Fall irgendwann in der Partie bringen, dann mag das so sein. Aber wenn er dann nicht mal dann spielt, dann ist das ein wenig interessant. Zumindest auffällig. Gut, Spielzusammenfassung. Ja, Hertha BSC spielte, wie gesagt, noch um die Restchance auf die Bundesliga-Rückkehr. Der 1. FC Kaiserslautern um ehrlich gesagt nicht mehr so viel. Und ich finde, so sah die erste Halbzeit auch aus. Also Hertha dominierte die ersten 45 Minuten schon. Das kann man schon so sagen. Man hatte weitaus mehr Ballbesitz und vor allen Dingen störte man den Spielaufbau der Gäste sehr, sehr früh. Also dieses sehr hohe Pressing war sehr auffällig. Kaiserslautern hingegen agierte sichtlich gezeichnet von den letzten Duellen mit der alten Dame und auch von der schwachen Auswärtsbilanz insgesamt. Sie zogen sich von Anfang an sehr stark zurück, wollten wenig bis gar nichts mit dem Spiel mit Ball zu tun haben und waren vor allen Dingen auf Stabilität getrimmt. So hatte Hertha zwar viel Ballbesitz, aber nicht unbedingt die entscheidende Durchschlagskraft. Dazu werden wir natürlich noch ausführlich kommen. Es blieb oftmals so bei Offensivansätzen. Einzig die Distanzschüsse von Kevin Sesser in der 5. Minute und Eichhorn in der 36. prüften FCK-Torhüter Julian Kral. Hertha Schlussmann Tjaak Ernst blieb in Halbzeit 1 ohne jegliche Prüfung. Wenn man so möchte, bis zur 41. Minute, da gab es diesen Abschluss von Marlon Ritter, den ich übrigens von der Positionierung her gar nicht ungefährlich fand. Also der Abschluss ist nicht gut, aber die Chance ist nicht verkehrt gewesen. Und so endeten die ersten 45 Minuten mit 0:0, auch wenn Hertha klare Feldvorteile hatte. Ja, Hertha konnte in der zweiten Halbzeit nicht an die ordentliche Leistung aufbauen. Im Gegenteil, Kaiserslautern schockte die Berliner in der 47. Minute in Person von Mergin Berisha. Ausgerechnet Mergin Berisha, den Stefan Leitl nach Berlin im Sommer holen wollte. Naja, der Mittelstürmer war nach einer Ecke im Gewusel der, der richtig stand. Die Jose-Volk hob das Abseits auf. Und ja, wenige Meter vor Ernst blieb er dann cool und erzielte das 1:0. Es war schon so eine Art Wirkungstreffer, denn Kaiserslautern schöpfte anschließend merklich Energie. Man wirkte fast wie ausgewechselt im Vergleich zur ersten Halbzeit. Mutiger, aggressiver, aktiver. Hertha hingegen, ja, die hatten mit dem Rückstand zu kämpfen, wie ich finde, agierten im Anschluss sehr nervös und es war eher so ein hektisches Spiel mit Vorteilen, wie ich finde, für Kaiserslautern, weil sie deutlich zweikampfstärker waren. Hertha brauchte also eine ganz schöne Zeit, um wieder in so eine Art Spielrhythmus zu kommen, Spielmuster aufzubauen. Und sie konnten sich erst gegen diese lauterer Widerstände wenig auflehnen. So verdiente sich Lautern diese Führung in der zweiten Halbzeit so ein bisschen mit der Zeit. Vor allen Dingen, weil sie in der 81. Minute wieder durch Berisha eigentlich das 2:0 machen müssen. Da hat Hertha riesiges Glück, dass er freistehend vom Tor den Kopfball übers Tor setzt. Es gab dann auch noch über Skytte zwei Chancen, die gar nicht verkehrt waren. Zeitgleich hätte Hertha aber auch noch den Ausgleich erzielen können. Wir haben die Chance von Lukas Schuler in der 89. Minute, die Kral wirklich sehr gut hält. Und Paul Seguin, der kurz danach den Innenpfosten traf. Es sollte nicht sein, Hertha konnte die Niederlage trotz dieses Last-Minute-Drucks, nenne ich es mal, nicht mehr verhindern. Und so, ja, ist da der Herbe Dämpfer, der steht da jetzt. Hertha trennen jetzt wieder 6 Punkte von Platz 3. Und so kann man wahrscheinlich sagen, dass die Nummer gegessen ist. Ob sie gegessen ist, wie wir das einordnen tabellarisch, das können wir vielleicht hinten ranhängen. Jetzt soll es erstmal ums Spiel gehen. Benni, was wäre so für dich so der erste Aspekt? Wollen wir vielleicht chronologisch bei der ersten Halbzeit anfangen? Oder wo siehst du dich da?
Können wir gern machen. Weil du hast es ja angesprochen, die erste Halbzeit war an sich gar nicht so schlecht. Und er hat ja bei Hertha häufig in dieser Saison das Gefühl, dass man nicht so wirklich weiß, was man mit dem Ball anfangen soll, beziehungsweise wie man so aus eigenem Ballbesitzspiel sich Chancen kreiert. Und da gab es ja durchaus die ein oder andere Möglichkeit. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, es war auch nichts dabei, wo man sagt, der Ball muss jetzt reingehen. Also das Gefährlichste waren eben die zwei Distanzschüsse von Sesser und Eichhorn und einmal Reza ins Außennetz, wo man aber auch sagen muss, aus dem Winkel, dass der reingeht, das passiert wahrscheinlich in einem von 20 Fällen. Und das finde ich halt irgendwie ein Stück weit erschreckend, dass selbst in der ersten Halbzeit, wo der Gegner einem komplett den Ball überlässt und gar nicht Anzeichen hat, irgendwie am Spiel teilnehmen zu wollen, dass man es da einfach nicht schafft, sich konstant und qualitativ hochwertige Chancen herauszuspielen, wenn der Gegner einfach nur in einem tiefen Block steht. Und das ist schwierig, wenn der Gegner, ich meine, Hertha macht es ja häufig genauso, dass man gar nicht so das Interesse hat, groß am Spiel teilzunehmen und auf Umschaltsituationen zu setzen. Aber du hast halt, wenn du aufsteigen willst, und das war ja nun mal das erklärte Ziel, wirst du einfach eine gewisse Anzahl an Spielen pro Saison haben, wo du eben auf einen Gegner triffst, der sagt, hier nimm den Ball, mach mal. Und dann rächt sich halt so ein bisschen dieser ganz starke Fokus aufs Umschalten, der sicher mit dem Kader ein valider Ansatz ist. Fair das so zu sehen als Trainer. Und es hat ja auch häufig genug geklappt. Ich meine, das Düsseldorf-Spiel war das perfekte Beispiel dafür. Aber wenn du es eben nicht schaffst, selbst irgendwie dir Chancen zu kreieren, wenn der Gegner dir nicht diese Räume gibt, dann stehst du halt vor einem Problem. Und man geht jetzt hier mit laut FopMob gut 1,3 XG aus dem Spiel. Also man kann schon durchaus Tore machen, wobei, glaube ich, einige dieser XG auch einfach aus den letzten 5 bis 10 Minuten resultiert. Ich hatte jetzt nicht nochmal geguckt, was in der ersten Halbzeit zustande gekommen ist.
Ja, und der reinen Vielzahl auch an Chancen. Du hast, glaube ich, Sky sagte, Hertha hat in diesem Spiel so viele Abschlüsse gesammelt wie noch nie zuvor in dieser Saison, dann macht es auch irgendwann so ein bisschen die Masse.
Das auch. Das kann gut sein. Fakt ist aber für mich, dass selbst nach einer ersten guten Halbzeit, man sagt, war ganz nett anzuschauen, aber wo ist jetzt das Tor? Und da fehlt einfach nach wie vor ein bisschen was, wo ich ein bisschen mich frage, wie das langfristig aussehen soll. Und wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, das wird sich auf jeden Fall was im Sommer verändern. Die Frage ist halt, ob man den Kader so weit anpassen kann, dass ein Stefan Leite dann mehr aus solchen Spielen rausholen kann. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ja, also ich fand die erste Halbzeit gut, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das lässt alles, was die letzten Wochen und im Endeffekt die gesamte Saison über sehr weite Strecken fehlt, vergessen.
Ja, das sehe ich ähnlich. Ich will die erste Halbzeit nicht schlechter machen, als sie war, denn ich fand auch, sie war ordentlich. Aber ich will sie eben auch nicht besser machen, als sie war. Und da tendieren mir gewisse Personen schon dazu. Vor allen Dingen Stefan Leitl, der im Anschluss an die Partie sagte, dass Julian Kral bei den Distanzschüssen von Eichhorn und Sesser, ich zitiere, absolute Sensationsparaden gezeigt hätte. Das stimmt einfach nicht. Also sorry, da gehe ich einfach wirklich nicht mit. Die waren sicherlich nicht einfach. Ich glaube vor allen Dingen der von Kevin Sesser. Aber ich verstehe sogar, wenn Leute sagen, naja, ein guter Zweitliga-Torhüter muss die halten. Also ich finde nicht, dass das in dem Sinne, ich sag mal, unhaltbare Distanzschüsse waren, wo du einfach den Hut ziehen musst und sagen musst, ja, da hat er einfach irgendwie gezaubert, der Keeper. War gut, aber darüber hinaus, wie du sagst, gab es einfach nichts an Torschüssen.
Ja, also wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, sorry, wenn man überlegt, wie oft Jack Ernst uns in so Spielen den Arsch gerettet hat, wo er ähnliche oder noch bessere Paraden gezeigt hat, das darf man in der Gesamtwertung mal von dem Spiel losgelöst ja jetzt auch nicht außer Betracht lassen. Ne? Also so wie Hertha jetzt vielleicht mal ein Tor zu wenig geschossen hat, hat man ja auch diverse Tore zu wenig bekommen. Und das ergänzt oder gehört irgendwie zum Gesamtbild auch einfach noch ein Stück dazu, dass Torhüter eben Teil dieses Spiels sind und man das einfach ein Stück weit einkalkulieren muss, dass man auch mal gute Chancen nicht zwingend nutzen kann.
Mhm. Stefan Leitl wurde nach dem Spiel gefragt, weshalb man sich für diese erste Halbzeit nicht belohnt hatte und seine Zitaterklärung war, fehlende Präzision im Abschluss, ein guter Torhüter und wir spielen unsere Standardsituation nicht gut aus. Der dritte Punkt, den gebe ich ihm total. Du hattest in dieser ersten Phase auch mehrere Ecken, du hattest ein, zwei Freistöße und da kam gar nichts, auch wenn man sagen muss, dass Lautern auch einfach viele Türme bei sich drin hat und die sind einfach auch gut im Standardverteidigen. Trotzdem kam da sehr, sehr wenig bei rum. Den Punkt kann ich ihm geben, dass das sicherlich auch ein Mittel ist, sagen wir auch öfter, das Momentum auf seine Seite zu ziehen, Druck auszuüben und so weiter. Das lässt man ungenutzt. Aber ich finde, wie gesagt, in der ersten Halbzeit war sowohl fehlende Präzision im Abschluss als auch ein guter Torhüter nicht der Grund dafür, warum man sich nicht belohnt hat. Ja, Hertha hatte zwischenzeitlich über 70% Ballbesitz. Das ist irre. Das lag aber daran, dass Kaiserslautern gar keine Aktien darin hatte. Die wollten das so. So, die haben extrem defensiven Ansatz gewählt. Die haben ja auch das System gegen den Ball umgestellt und so weiter. Thorsten Lieberknecht hat da einiges probiert, weil er auch gesagt hat, also zum einen ist unsere Auswärtsbilanz wirklich dünne und zum anderen war diese zwei Niederlagen in der Saison gegen Hertha schon noch ein Stachel bei uns drin oder wollen wir was anders machen? Also das war ja krass, wie weit sich Kaiserslautern gegen den Ball zurückgezogen hat. Wie groß der Abstand war zwischen dem Mittelfeldpressing und Herthas Verteidigern, die den Ball hatten. Die haben ja gar keine Anstalten gemacht, mal hoch anzulaufen. Und wie du gesagt hast, Benni, auf der einen Seite ist das dann kompliziert, so einen tiefen Block zu bespielen. Auf der anderen Seite gibt dir ja Gegner gewisse Räume. Und das, finde ich, ist bei Hertha nach wie vor das Problem. Das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen. Es ist zu starr. Ich fand, der einzige Spieler, der sich da so ein bisschen hervorgetan hat in den ersten 15 bis 20 Minuten, war Kevin Sesser. Der hat mir in der ersten Phase des Spiels sehr, sehr gut gefallen, weil er sich immer wieder in verschiedene Räume hat fallen lassen. Der war bei seinem Abschluss beispielsweise beim Pass von Seevolk super schön im Halbraum. So. Hat er gut erkannt, zack, lässt sich auch mal auf den rechten Flügel fallen, daraus entsteht der Schuss von Reza ins Außennetz. Also ich fand, da war so eine Bewegung drin. Aber ansonsten stellst du den Gegner kaum vor Herausforderungen, weil Herthas Positionsspiel so starr ist. Herthas Rechtsverteidiger ist immer Herthas Rechtsverteidiger. Herthas Linksverteidiger ist immer Herthas Linksverteidiger. Und so weiter kann man das durchziehen. Also das kriegen ordentliche Zweitliga-Defensivreihen einfach immer verteidigt, weil das mittlerweile einfach etabliert ist und du musst einfach was anderes machen. Zieh den Gegner aus dem Raum raus, dribbel mal an. Diese Elemente gibt es in Hertha Spiel gefühlt nicht und deswegen fand ich die erste Halbzeit ordentlich, aber nicht gut bis sehr gut, weil es war mir zu wenig Varianz drin. Ich habe zu wenig Muster erkannt, bis auf wir spielen schnell auf dem Flügel, leiten direkt weiter und eben machen dann so eine Art Doppelpass, um dann an die Torlinie zu kommen. Und daraus entstehen eben auch viel zu wenig klare Torchancen. Und jetzt ist es wieder der Punkt, wenn wir in die zweite Halbzeit gehen, ich bleib mal grundsätzlich, wie gesagt, das ist etwas, deswegen finde ich, ist das etwas, was Hertha die Saison schon öfter gezeigt hat, ist es so eine Scheindominanz. Also wenn der Gegner an den Ball geht, ja, dann hast du mehr Ballbesitz. Okay, aber das ist doch andersrum in Herthas Auftritten, in denen man weniger Ballbesitz hat und Umschaltspiel forciert, genau dasselbe. So, du willst es ja, also hat der Gegner mehr Ballbesitz. Daraus kann man aber nicht ableiten, dass Hertha ein Spiel wirklich leistungstechnisch dominiert, sondern es ist nur aufgrund der hohen Passquote oder der hohen Ballbesitzanzahl. Und das reicht am Ende einer Saison einfach nicht. Stefan Leite ist über ein Jahr im Amt und es haben sich immer noch bei solchen Spielverläufen viel zu wenig bis keine Muster etabliert. Stark, jetzt hat sich meine Kamera verabschiedet. Es ist wirklich, also das ist noch so eine Sache, die müssen wir noch hinbekommen hier. Naja. Ich finde, das finde ich, und deswegen fand ich es irgendwo bezeichnend, wie ein Stefan Leitl mit dieser ersten Halbzeit umgegangen ist, weil es ein bisschen den Anschein hatte, wie Hertha hätte nichts besser machen können und es lag nur an einer Fabelleistung von einem Torhüter. Und das finde ich, das stimmt schlichtweg nicht.
Ich fand das auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch so ein bisschen befremdlich, was du meinst mit meiner Bewegung abseits des Balls, meinem Positionswechsel. Ich finde, der Spieler, der bei Hertha damit am meisten ja dieses Potenzial bietet, ist ein Michal Kabownik, der ja gerne auch mal andribbelt, mal Räume reißt. Und seine Begründung, warum Kabownik nicht gespielt hat, in Erwartung dessen, dass, also ich glaube, Leute meinen, sie haben ja ein bisschen erwartet, dass Kaiserslautern vielleicht ein bisschen defensiver spielt, dass das jetzt nicht so ganz überraschend war. Und er sich deswegen für Niklas Kolbe entschieden hat, weil er gerne auf der linken Seite quasi zwei Linksfüße in der Verteidigung haben wollte, um Flanken schlagen zu können. Weil der Gegner ja eh schon tief in der Box steht. Wo ich mich gerne, also Stefan Leitl hat garantiert mehr Ahnung von Fußball und von Taktik als ich. Das würde ich zu keiner Sekunde anzweifeln. Die Frage, die sich mir so ein bisschen stellt, ist, wenn der Gegner doch schon so tief in der Box steht, hat er ja auch viele Leute in der Box. Und Hertha hat jetzt auch nicht gerade das Personal, wo man sagt, da hat man Lufthoheit mit im Angriffsdrittel. Was ist die Idee, dann Flanken zu schlagen? Also exakt. Kovnatski ist nicht der Spieler, auf den du permanent mit hohen Flanken füttern kannst. Ein Rehse und ein Winkler, ja, die können Kopfballspiel, die sind relativ groß, aber das sind jetzt auch keine ausgewiesenen Kopfballspezialisten. Und gerade gegen so einen tiefen Block würde ich dann doch lieber so einen kleinen, wuseligen Tempodribbler wie Kabownik haben, der dann eben ans 1 gegen 1, 1 gegen 2 geht und damit die gegnerische Ordnung im defensiven Drittel mal so durcheinander wirbelt, mal was Unerwartetes tut. Das hätte mich mal interessiert und habe ich bisher noch keine Erklärung für gefunden, weil eigentlich genau das so ein Spiel ist, wo ich mir denke, Kabownik hätte vielleicht ganz gut getan.
Ja, ich gehe damit. Also ich gehe damit. Es ist eigentlich immer nur das, also die Frage ist im Offensivspiel, wie kommen wir zu unseren Flanken? So, und das ist mir also als einziges gefühlt Muster zu wenig und es ist eben auch nicht auf den Kader abgestimmt. Das ist vollkommen richtig gesagt. Und man könnte eben argumentieren, dass dann der Plan einfach von Thorsten Lieberknecht schlicht aufging. Sicherlich kannst du nicht immer mit dieser Torhüterleistung rechnen, wobei ich sagen muss, Julian Kral ist schon ein Torhüter, dem du das zutrauen kannst, ist schon einer der Top-5-Keeper, würde ich sagen, in dieser Liga. Er hat seine Mannschaft sehr defensiv eingestellt, man hat keinerlei Anstalten gemacht, hochzupressen oder sich spielerisch befreien zu wollen. Und so hat man Hertha die größte Stärke genommen, das Umschaltspiel. Also du hast in den letzten 5 Minuten gemerkt, dass Hertha sich mal ein bisschen zurückgezogen hat, um vielleicht mal Lautern zu locken, um ins Umschalten zu kommen. Das hat sich nicht ergeben. Und deswegen ist weiterhin die Frage, was passiert, wenn ein Gegner diesen Gefallen nicht tut? Was passiert, wenn Hertha aus dem eigenen Spielaufbau Torchancen kreieren muss und keinerlei Einladung erhält? Dann ist Ballbesitz plötzlich eine sehr wertlose Währung. Und deswegen, wie gesagt, die erste Halbzeit war okay, man hat diesen Ballbesitz angenommen und ich fand, was fast am lobenswertesten war, war das Spiel wieder gegen den Ball. Also ich fand, das Pressing war wirklich sehr, sehr gut. So. Und dementsprechend war man die bessere Mannschaft in der ersten Halbzeit, aber ich finde, man war nicht so zwingend torgefällig, dass man sagen muss, aus dieser ersten Halbzeit müssen wir zwingend 1 bis 2 Tore rausholen. So, das sagt ja eben auch die Statistik. So. Und deswegen ist es auch nicht so überraschend, dass Hertha so eine durchwachsene Heimbilanz hat. 5 Siege, 5 Unentschieden, 5 Niederlagen. Es sind ja genau diese Spiele, in denen Gegner meist sagen, hier habt ihr den Ball, macht mal, wir wollen umschalten. Und genau damit kann halt eine Mannschaft von Stefan Leitl eher schlecht umgehen. So. Und deswegen finde ich die erste Halbzeit okay, in Ordnung. Aber besonders in dem Zugzwang, in dem sich Hertha befand auch, tabellarisch, wenn man nochmal was machen wollte. Das war jetzt nicht mitreißend, finde ich. So. Nun gut, dann sind wir mit der ersten Halbzeit, glaube ich, ein Stück weit durch. Viel mehr lässt sich darüber gar nicht sagen. Die zweite Halbzeit beginnt, wie gesagt, denkbar schlecht mit diesem Gegentreffer, wo ich sagen würde, Benni, also da ging es ja schnell los mit, ja, da haben alle geschlafen. Ich finde das gar nicht so sehr. Ich finde, das ist wirklich sehr, sehr unglücklich und wer vielleicht schläft, ist noch Seevolk, weil er das Abseits aufheben kann. Aber du hast halt zwei sehr unglückliche, vorher so zwei sehr unglückliche Klärungsaktionen. Weiß ich nicht. Würdest du da sagen, die haben da geschlafen?
Nö. Also ich glaube, das ist mehr Ping-Pong als alles andere. Es ist dann halt ein bisschen unglücklich, dass 3 Kaiserslautrer in der letzten Linie stehen und nur so 1,5 Hertha-Verteidiger, aber die eben nicht hoch genug sind, um es abseits zu stellen. Ich glaube, das liegt aber auch einfach in der Natur einer solchen Ecke, dass halt das angreifende Team eben nochmal auf so einen Rebound irgendwie spekuliert, während das verteidigende Team ja rausrücken will, um eben nach vorne dann zu verteidigen, den Ball rauszuklären und eben nicht weiterhin so eingepfercht in der eigenen Box zu stehen. Von daher, also im Stadion wieder das Phänomen andere Seite, habe ich erst gedacht, dass irgendwelche Leute da krass gepennt haben. Ich fand es jetzt in den Highlights, würde ich da niemandem einen großen Vorwurf machen, vor allem weil Seevolk ja jetzt auch nicht so ein, wenn er 5 Zentimeter weiter vorne steht, würde er ihn abseits stellen und er müsste nur schneller schalten, sondern ich finde, in dem Moment, wo der Ball kommt vom Kaiserslautra, hat Seevolk gar nicht die Chance, das zu antizipieren oder so schnell einen Satz nach vorne zu machen, dass alle 3 Lautra da am Abseits stehen. Und Berisha ist dann halt, steht richtig. Ernst ist ja trotzdem auch noch fast dran, geht dann so knapp über die Hand. Also spielt das Ding 10-mal durch und wahrscheinlich so 3 oder 4-mal hat Ernst dann doch die Hand irgendwie noch dran. Also ist halt ungünstig, aber zieht dir natürlich komplett den Stecker, wenn du die erste Halbzeit sagst, war in Ordnung, es fehlt halt nur in Anführungszeichen das Tor, wir spielen einfach so weiter und irgendwann wird es vom Laster fallen, dass du dann halt so schnell das Ding reinbekommst und dann ja das gleiche Problem wie in Halbzeit 1 nur noch größer ist, weil Lautern noch weniger Anreiz hat, jetzt irgendwas machen zu müssen. In der Theorie, es spielte sich ja dann auch anders aus, aber es erleichtert das ja nicht gerade, wenn du schon in der ersten Halbzeit auf Krampf probierst, das Tor zu schießen und das wäre einfach nicht rein und dann liegst du im Rückstand. Und ich fand auch, du hast so stimmungstechnisch im Stadion gemerkt, dass das schon irgendwie was gemacht hat und so einen aufkommenden Frust durchaus so, ja, den Samen dafür gelegt hat.
Aber auch da, also ich kann total verstehen, dass so ein Gegentreffer kurz nach der Halbzeit, weil es auch nicht das erste Mal passiert und so, dir kurz den Checker zieht. So, ne, muss ich kurz schütteln. Aber Hertha hat sich quasi bis zur 80. Minute geschüttelt. Und auch das spricht wieder für mich nicht dafür, dass du eine innere Überzeugung von deinem Fußball hast. Denn daraufhin, wie du sagst, war es ja eben nicht so, dass sich Lautern erst recht zurückgezogen hat, sondern Lautern hat Mut geschöpft und ist das erste Mal Hertha hoch angelaufen, ist aggressiver in die Zweikämpfe gegangen und Hertha konnte damit gar nicht umgehen zu dem Zeitpunkt. Also, wie gesagt, 5 wilde Minuten bis maximal 10. Ja, okay, ja, das ist Psychologie im Fußball, alles gut. Aber ich finde, dann hast du wieder gemerkt, wie wenig gefestigt so Ballbesitzmuster sind und dass ganz viel Momentum geprägt ist und Gegner geprägt ist in Herthas Spiel. Zumal du in diesem Spiel, finde ich, jetzt nicht die Individualkünste hattest, die das dann für sich einfach rausgerissen haben. Brekalo fehlte, Reza hatte nicht seinen besten Tag. Ich finde, Winkler war dann noch fast am auffälligsten, so mit 1, 2 Dribblings in die Box. Und deswegen fand ich es schon bemerkenswert, wie lange Hertha nicht zurück ins Spiel gefunden ist. Und wie gesagt, auch das spricht für mich dafür, dass man nicht ganz überzeugt ist von dem, was man da machen möchte, wenn man so leicht zusammenklappt. Also ich, vor allen Dingen zu Hause, wieder, vor allen Dingen zu Hause. Andere Teams, ich nenne jetzt mal, weiß ich nicht, andere Erwartungshaltung, anderer Druck, ist mir schon klar. Aber denkst du, Elversberg hätte sich nach so einem Ding eine halbe Stunde geschüttelt? Nee, die hätten einfach ihren Fußball gespielt. So. Und deswegen finde ich das schon auch wieder bemerkenswert. Und dass du dann im Zuge des absoluten Restrisikos Torchancen entwickelst, ja, das ist fast immer so. Das ist, das habe ich in der Erstliga-Zeit, wo Hertha oft erst auch mal auf die Mütze bekommen hat und dann nochmal zum Schluss irgendwie einen Treffer erzielt hat, um am Ende sagen zu können, naja, aber die Moral stimmt ja, das habe ich immer so ein bisschen Gratismut genannt. Weil dann natürlich machst du auf und gibst und guckst. Und in dem Fall war es ja nun auch so, wie gesagt, in der 81. Minute muss Berisha das 2:0 machen. Und wie gesagt, ein, zwei Szenen von Skytte waren auch da. Ein ganz okayer Freischuss war ja auch noch von Marlon Ritter zwischendurch da, aber den zähle ich jetzt
wo
kaum
man
rein.
Man sagen könnte, Tjaak Ernst hat eine Monsterparade gemacht.
Eine absolute Sensationsparade, das stimmt tatsächlich, das hast du vollkommen richtig analysiert. Fair. Nee, aber du sprichst einen guten Punkt an, weil ich habe es mal in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Spiel, wenn das andersrum passiert, und das ist es ja ein bisschen, finde ich, jetzt zum Beispiel gegen Dresden.
Ich fand auch Münster.
Ja, Münster auch. Dann ist das ein Spiel, wo sich die Hertha-Mannschaft samt Trainerstab danach hinstellt und sagt, ja, guck mal, da waren wir zum richtigen Zeitpunkt da und dass wir hier doch 2:0 gespielt haben, das zeigt ja, dass wir schwierige Phasen überstehen können und ja, du brauchst ja einen guten Torhüter. Das hätte man für sich komplett verargumentiert und jetzt sagt man, naja, aber also jetzt tut mir mal nicht so, als ob Lautern hier irgendwas gezeigt hätte, war ja mehr oder weniger der O-Ton. Und ja, wie gesagt, also was ich auf jeden Fall, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, Hertha hätte in diesem Spiel einen Punkt verdient gehabt. Aufgrund allein dieser letzten Phase, also dieser Schuss von Lukas Schuler, den Kral noch hält, der Innenpfostentreffer, es gab auch noch von Paul Seguin, es gab auch, glaube ich, noch, war es auch von Schuler oder ich glaube, von Seguin gab es noch einen Distanzschuss, der so abgefälscht war, wo Kral auch einen guten Reflex zeigt. Du hättest dir zum Ende einen Unentschieden erarbeiten können, definitiv. Ja, und dann? Dann hast du einen Unentschieden geholt gegen die mit auswärts schwächste Mannschaft der Liga, die um nichts mehr spielt, während du noch die Chance hattest, oben reinzustechen. Das kann doch nicht der Leistungsmaßstab sein. Also das finde ich, ich finde es beeindruckend, wie sehr man sich schon wieder runterverhandelt hat in der Saison, was den Anspruch angeht.
Naja, Platz 6 ist ja ein cooles Ziel. Das ist doch noch absolut erreichbar.
Ja, aber verstehst du, was ich meine?
Nein,
also
natürlich. Es ist einfach zu wenig. Und auch wenn man gebetsmühlenartig seit Paderborn ja auch Stefan Leite nie wieder das Wort Aufstieg in den Mund genommen hat oder ein Spieler, kannst du mir nicht erzählen, dass vor diesem Kaiserslautern-Spiel nicht auch intern gesagt wurde, ey, lass uns das gewinnen.
Das und hat das Paul Seguin im Sky-Interview danach eigentlich mehr oder weniger verraten. Ja. So.
Also und dann halt wieder mit so einer Leistung, das ist halt, es bestätigt sich das Bild so, also generell aus der Zweitliga-Zeit und ich finde halt ganz extrem aus dieser Saison, du bist immer den einen Schritt hinter dem einen Schritt, den es noch braucht. Und du schaffst es immer so weit ranzukommen, dass du noch einen Schritt gehen müsstest, um voll mit drin zu sein. Und immer wenn es diese Möglichkeit gibt, verkacken sie es halt. Und das ist auch der Grund, sind da ja, glaube ich, sehr ähnlich gestrickt, weil es auch einfach Thema logischerweise bei uns so ein bisschen intern war, dass einfach ich das nicht für realistisch empfand, dass man, wenn man jetzt in diese Situation kommt, dass Hertha dann auf einmal abliefert, wenn es 4-5 Mal in dieser Saison bisher immer gescheitert ist und auch die letzten Spiele, diese Serie, die ist super und das war jetzt die dritte, etwas so längere Siegesserie unter Stefan Leite. Das steckt offensichtlich drin in der Mannschaft, aber es steht jedes Mal auf so tönernen Füßen, dass du einfach nicht als Fan die Zuversicht und ich glaube auch nicht innerhalb der Mannschaft dir das großartige Selbstvertrauen daraus ziehen kannst, zu sagen, wir gewinnen auch das nächste Spiel, weil wir einfach immer besser sind als der Gegner. Immer auf Augenhöhe und es ist jetzt einfach mal 3-4 Mal in Folge, ist die Münze halt auf Zahl gefallen bei Hertha und das passiert und genauso gut fällt sie halt irgendwann mal wieder auf Kopf und das ist halt in diesem Spiel passiert und wenn man das Spiel jetzt gewonnen hätte, meinetwegen auch in Braunschweig, dann spielst du danach gegen Kiel. Da kann es auch sein, man liefert eine 50-50-Leistung ab und verliert auf einmal. Und dann hat es sich nach Kiel halt wieder erledigt. Das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Und das ist irgendwie genau der Grund, warum ich sage, ich bin jetzt nicht mehr irgendwie großartig enttäuscht nach dem Spiel, weil ich selbst mit Blick auf die Tabelle, nicht so wirklich davon ausgegangen war, dass man nochmal richtig oben angreifen kann.
Genau, hier liegt ja die Krux. Also Stefan Leitl, ist es in seiner Amtszeit ja gelungen, Hertha ein Stück weit so diese Wankelmütigkeit auszutreiben, dieser Mannschaft eine Stabilität zu verleihen. Fast jeder Auftritt ist gut, also ist grundsolide und gut genug, um sich einen Punkt zu verdienen. Aber viel weniger Spiele sind so unbestreitbar gut, dass 3 Punkte die eigentlich logische Konsequenz wären. Wie gesagt, 1,09 Expected Goals in diesem Spiel. So. Indem der Gegner lange Zeit gar keine Ansprüche stellt, tabellarisch keine Ansprüche mehr stellt, ein Gegner, der auch defensiv durchaus zu Schnitzern neigt, das ist schlichtweg zu wenig, unabhängig davon, was dann der gegnerische Torhüter davon hält. Und so ist das Spiel gegen Kaiserslautern irgendwie so ein Spiegel der Saison. Also Hertha kommt im eigenen Ballbesitz abseits von Umschaltmomenten und individuellen Aktionen kaum über Ansätze hinaus, kann einen tiefstehenden Gegner quasi nicht knacken oder nur selten und spielt gegen den Ball irgendwie so lange souverän, bis man es halt nicht mehr tut. Und für mich ist diese Diskussion, es macht mich wahnsinnig. Die Diskussion ist nämlich in meinen Augen ganz oft nach Spielen völlig fehlgeleitet. Wir haben nach diesem Spiel eine Effizienzdiskussion. Und das verstehe ich nicht. Die Diskussion ist doch nicht Effizienz, dass man seine Chancen nicht genutzt hätte. Die Diskussion muss doch sein, warum man nur so wenig gute Torchancen hat und man sich dann wieder an diesen aufhängt. Und man sich wieder an einem Gegentor aufhängen muss, weil man nicht in der Lage ist, 2 bis 3 in einem Heimspiel zu schießen. Das ist ja das Problem. Also man redet dann über einen guten Torhüter und ähnliches, weil es immer auf diese 1 bis 2 Momente in einem Spiel ankommt, weil man nicht aus sich heraus so gut ist, dass das egal ist. Andere Mannschaften kriegen auch mal einen Gegentreffer. Ja, aber die schießen zur Not auch mal 3 bis 4. Dass das nicht jedes Spiel klappt, ist doch, das steht ja außer Frage. Das ist auch noch nie der Anspruch von irgendwem gewesen. Hat ja keiner formuliert. Aber ich finde das, wie gesagt, im Anspruch daran, wie man Fußball spielen möchte, so schwindelerregend niedrig. Das muss ich immer wieder herausstreichen. Und deswegen fand ich, also das Spiel ist das eine. Der Umgang danach mit dem Spiel und wie man sich das erklärt, das finde ich fast bemerkenswerter.
Ich finde es auch ein bisschen bezeichnend, dass ich auf dieses Spiel gucke und die Aufstellung durchgehe und finde, kein Spieler hat jetzt ein explizit schlechtes Spiel gemacht. Das waren also alles solide und Beispiel Rehse. Ich finde, der hat ein absolut durchschnittliches Spiel, ganz normales Spiel für diese Saison gezeigt, nur dass halt in diesem Spiel nicht die eine Flanke oder der eine Torschuss noch mit vom Laster gefallen ist.
Der hat mich wieder ein Stück weit wahnsinnig gemacht, weil er wieder Schüsse aus Winkeln genommen hat oder aus Distanzen, wo ich dachte, Fabian Rehse, du bist wahrscheinlich der beste Fußballer in dieser Liga. Ja, aber du bist kein so guter Fußballer, dass dir jedes Spiel das Tor des Monats gelingt. Atme nochmal durch, spiel nochmal rüber, was auch immer. Zum Beispiel, als er ist ja der Eichhorns Schuss vorbereitet. Da hat er mal sich die Zeit genommen, nochmal in den Rückraum geguckt und nicht gedacht, ich schweiß den jetzt wieder aus einem mathematisch fast unmöglichen Winkel rein, sondern ich lege ab und schon hat sich die bessere Gelegenheit geboten. Ja. Das nur zu Rehse, das fiel mir gerade ein.
Ich fand Winkler in Ordnung. Also klar, war jetzt irgendwie nicht so durchschlagskräftig, aber es ist auch da, also ich mag Martin Winkler mittlerweile teilweise sogar sehr, aber das ist auch nicht der Spieler, bei dem ich erwarte, dass er halt pro Spiel einen Scorer macht. Und ich finde, er war schon auffällig, hat sich 1-2 Mal rechts irgendwie mit durchkombiniert, durchgetankt. Da fehlt es dann halt auch einfach in der letzten Aktion. Ich fand, Sessa hat in dem Spiel seine insgesamt aufsteigende Form durchaus bestätigt. Ja. Ich fand den durchaus aktiv. Wie gesagt, er hatte seinen Abschluss. Ich fand, Eichhorn ist
übrigens auch Discord-Spieler des Spiels geworden, Kenneth Eichhorn.
Ja, und auch da, das ist, der ist immer noch 16 und Superlative und alles. Und auch, also ich fand, es war ein gutes Spiel und das ist für einen 16-Jährigen, also ich fand es jetzt nicht herausstechend, aber Eichhorn ist auch nicht der Spieler, wo man das erwarten darf. Ich fand Seguin, das ist halt so ein bisschen das Spiel, was für ihn gemacht ist. Viele Ballkontakte, viele sichere Pässe, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, da war der eine Chipper bei, der alles verändert. Und gut, die Verteidigung war sowieso, die stechen ja selten irgendwie so richtig positiv heraus, gerade in Spielen mit viel Ballbesitz. Ich fand einen Schuler jetzt nicht schlecht. Also ja, den Abschluss, wo er da mit links fairerweise mit seinem schwächeren Fuß schießt, der darf auch reingehen, muss aber nicht. Und wie die Situation zustande gekommen ist, das war mitgeführt die beste Aktion von einem Lukas Schuler, wo er mal ins Spiel eingebunden war, eine Ablage gelegt hat und dann selbst zum Abschluss kam. Das war ja gut herausgespielt. deswegen, also ich will nicht mehr so auf irgendwie einem einzelnen Spieler oder zwei, drei einzelnen Spielern rumhacken, weil das war von jedem individuell eine okaye Leistung. Aber es fehlt dann eben so die übergeordnete Idee, wie man an einem Tag, wo alle eine okaye Leistung bringen, daraus Kapital schlagen kann.
Und das ist eben alles kein Pech. Wenn man sich mal die Expected Goals-Tabelle anguckt, und wie gesagt, sage ich hier immer als Disclaimer, wenn Expected Goals kommen, das ist nicht die einzige Wahrheit, aber es ist ein Indiz, dann sehen wir, Hertha steht exakt da, wo man zu stehen hat. Hertha ist auch in der Expected Goals-Tabelle Platz 6, sogar mit, aber eben mit 11 Punkten Abstand auf Platz 3. Und das liegt vor allen Dingen daran, man hat 6 Punkte mehr, als man statistisch eigentlich hätte holen sollen, weil man 11 Gegentore weniger kassiert hat, als man hätte bekommen müssen. Man hätte sogar 2,5 Tore mehr schießen können, okay. Aber bleiben wir mal vielleicht beim offensiven Output, weil wie gesagt, es wurde danach auch von Spielern gesagt, wir hatten jetzt schon so viele Spiele, wo wir einfach unsere Chancen nicht genutzt haben. Das stimmt so einfach nicht. Das stimmt so einfach nicht. Das kann Hannover von sich behaupten, die 11 Tore hätten mehr erzielen müssen. 11. Die müssten eigentlich auf Platz 1 stehen. Die können sich sagen, ey, was ist denn los? Magdeburg kann das für sich sagen, die statistisch, die sollten, also da, ne, deswegen mit Vorsicht zu betrachten, Magdeburg steht in der Expected Goals-Tabelle vor Hertha. Ein Punkt. Die haben 12 Punkte zu wenig geholt, wenn man nur danach gehen würde. Und das liegt eben daran, dass die vor allen Dingen halt deutlich auch zu wenig Tore geschossen haben. Die können sich sagen, das war diese erste Saisonphase, wo es wie verhext war für Magdeburg. Ich finde, Hertha hatte wenig Spiele, wo es wie verhext war. Und dementsprechend steht man verdient, wo man steht. Und es ist mir deutlich zu einfach, das ist so ein bisschen auch die Diskussion aus dem Bochum-Spiel, dieses 1:1. Ja, es ist bitter, in der letzten Sekunde das 1:1 zu bekommen. Aber hast du davor wirklich genug getan, um sagen zu können, das muss ein Sieg sein und alles andere ist lächerlich? Finde ich nicht. Und ganz oft war man eben der Nutznießer von solchen engen Spielen, weil man diesen Umschaltmoment hatte, wie beispielsweise Winkler gegen Münster, du hast es schon gesagt, dann fällt die Münze mal auf Zahl. Und ich finde, das ist kein solides Zukunftsfundament, spielerisch gesehen.
Zumal sich die individuelle Qualität im Kader im Zweifel verschlechtern als verbessern wird. Und ich glaube, das ist ein Spiel mit Brekalo, erhöhst du wahrscheinlich die Chance, es zu gewinnen um 5 oder 10%, weil der eben mit einer Einzelaktion den Hauch mehr Torgefahr erzeugt oder den Fernschuss, den ein Eichhorn nimmt, wenn er den abschließt, vielleicht schießt er den so deutlich besser, also ohne jetzt Eichhorn einen Vorwurf machen zu wollen, aber so, dass er nicht haltbar ist. Die Spekulation, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Spiel, wo sein Ausfall deutlich mehr wehgetan hat, als ich es vorher gedacht hätte. Aber er tut ihm weh, weil dann individuelle Qualität fehlt, nicht weil irgendein Puzzleteil in der Gesamtmannschaft fehlt.
Ja. Und ich finde, deswegen ist das alles ein Spiegelbild der Saison. Und das, mir ist dieses Ding von, naja, wenn sie wieder Druck haben, brechen sie ein, bisschen zu billig einfach in der Erklärung, weil man ja immer erst in diese Spiele kommt, vor allem weil es in den anderen Spielen nicht reicht. Und ich glaube, der Druck kommt eben, also dass man vielleicht dann in diesen Spielen nicht abliefert, wie gegen Paderborn, das liegt jetzt nicht daran, vielleicht, ich glaube nicht, dass das daran liegt, dass man Angst vor dem Spiel hat. Ich glaube, das kommt daher, weil tief im Innern keine spielerische Überzeugung da ist. Weil du nicht weißt, was in jeder Situation passiert. Das Spiel gegen Paderborn, das beginnt nicht gut. Okay, das kann passieren. Manchmal stimmt die Tagesform nicht, manchmal macht der Gegner irgendwas anders, manchmal kassierst du richtig bitter irgendein Gegentor. Das passiert in jedem Spiel. Aber was machst du dann? Und glaubst du in dem Moment noch an dich und an die Spiele dir und weißt, wir sind so gut, das ist jetzt passiert, dann müssen wir jetzt halt ein bisschen mehr machen. Ich glaube nicht, dass diese Überzeugung da ist. Du hoffst dann, die Mannschaft wird eher hoffen, hoffentlich hat Brekalo, hoffentlich hat Rehse irgendwas Verrücktes im Fuß. Aber nicht, okay, wir bauen jetzt unsere Muster hier wieder auf, ganz ruhig, und dann kriegen wir das hin, systematisch. Das glaube ich nicht. Und ich glaube, das kulminiert dann in diesen Druckspielen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Hertha jetzt irgendwie Angst vor der eigenen Courage hat. So, sondern du glaubst einfach nicht ganz doll an das, was du dir diese Saison und in der Vorbereitung erarbeitet hast. Für mich ist das alles kein Zufall, alles kein Pech. Und es mag bitter trotzdem sein, dass Hertha jetzt aus diesem Aufstiegsrennen ausscheidet, weil am Ende fragt ja keiner mehr. Also hatte das Schalke vor ein paar Jahren verdient, als sie aufgestiegen sind, oder war es nicht einfach völlig verrückt, was dann nochmal unter Mike Büskens ging, und haben sie irgendwie gefühlt, die hat irgendwie die letzten 6 Spiele allesamt gewonnen und sind dann ja irgendwie aufgestiegen. Das ist ja dann am Ende egal, wie es passiert, aber für sich genommen ist das alles verdient, wie ich finde. Hertha hatte es in dieser Saison, wie ich finde, nicht verdient aufzusteigen, und die Ergebnisse spiegeln das wieder. Und ich frage mich einfach nur, was da für Lehren draus gezogen werden. So. Das ist halt die weiterführende Diskussion.
Ja, ich habe wenig mehr Gedanken zum Spiel, weil ich auch einfach finde, es hat jetzt nicht irgendeine neue weltbewegende Erkenntnis zutage gefördert.
Das ist so, das ist so. Und trotzdem bleibt es bitter, wenn Hertha diese 3 Punkte geholt hätte, dann wäre man an diesem Spieltag so weit vorgerückt, dass es nur 3 Punkte auf Platz 3 gewesen wären. Und wie gesagt, am Ende fragt keiner, man hat diese Chance liegen lassen. Dass man diese Chance hat liegen lassen, das finde ich, ist sehr erklärbar. Gut, ich würde sagen, mehr oder weniger machen wir das Spiel dann auch zu, weil inhaltlich ist nicht mehr viel zu sagen. Einzelleistungen haben wir auch schon besprochen, sind jetzt keine super auffälligen gewesen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir in den Ausblick.
Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt. Wer macht das Rennen?
Weiß ich gar nicht, wer spielt denn überhaupt?
Jo, es spielen Hertha BSC und die Eintracht aus Braunschweig in Braunschweig am Sonntag um 13.30 Uhr. Die Eintracht steht nach 29 Spieltagen mit 30 Punkten auf Platz 16, punktgleich mit Platz 17 und nur 2 Zähler vor Schlusslicht Münster. Also die berühmt-berüchtigte Kacke, sie ist wieder am Dampfen. Ein Sieg, eine Unentschieden, 2 Niederlagen. Die Bilanz unter dem neuen Trainer Lars Konnetka ist bislang auch eher durchwachsen. Aber bevor ich jetzt zu lange rede, lassen wir uns die Situation von Braunschweig doch von einer absoluten Expertin erklären. Anna Lautenbach, ja, Freundin des Hauses, würde ich sagen, die soll jetzt hier mal was zum Besten geben. Anna, schieß los.
Hallo, liebe Hertha Base, ganz liebe Grüße von der Braunschweiger Eintracht. Vielen Dank für die Einladung. Freue mich immer über die Nachricht von Marc, wenn ich hier 5 Minuten ein bisschen erzählen darf. Wie es der Eintracht so geht, aktuell nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, ob ich jemals etwas anderes hier erzählt habe, irgendwie mal von Frohsinn, Leichtigkeit und eine Freude am Fußball erzählt habe. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, das hier mal konkret getan zu haben. Ich kann mich allerdings erinnern, das vor einigen Wochen formuliert zu haben, einmal in unserem Eintracht-Podcast, aber auch in diversen Chatgruppen. Der Grund war der Trainerwechsel, den wir ja relativ frisch vorgenommen haben, von Heiner Backhaus hin zu Lars Konnetka. Jemand, der bisher noch nicht als Cheftrainer aufgetreten ist, allerdings hier und da durchs Kamerabild gelaufen ist, und zwar als Co-Trainer von Ralf Rangnick für die österreichische Nationalmannschaft. Ein Posten, den er tatsächlich auch weiterhin behält, also jetzt auch in der Länderspielpause für Österreich im Einsatz gewesen ist und auch zur Weltmeisterschaft fährt, was in Braunschweig so ein bisschen gemischte Gefühle hervorruft, wenn man natürlich das Leib, Magen und einzige Objekt des Trainers sein möchte. Einerseits, andererseits, wer heilt, hat recht. Und der Auftakt, den Konnetka gegeben hat gegen Düsseldorf, wurde 1-0 gewonnen. Und ich hatte das Gefühl, es war so ein bisschen wie aufzuwachen. Und natürlich üben sich die Spieler in Diplomatie, und in dem Geschäft ist jeder gut daran beraten, nicht schlecht zu reden über Kollegen oder ehemalige Kollegen. Ich finde aber schon, dass im Subtext vieler Stimmen mitschwingt. Wir freuen uns, dass wir spielerische Ideen bekommen. Der Trainer gibt uns einen klaren Matchplan. Ich habe jetzt selbst nie Fußball gespielt, nehme das aber als sowas wie Basics wahr, die jetzt offensichtlich einkehren, weil die Basics, die Backhaus gefordert hat, eher so, ja, mentaler Natur waren. Also da ging es um Kämpfen und um Beißen und um Rennen und so etwas, was Thorsten Matuschka mal so schön als talentfreie Eigenschaften eines Fußballers beschrieben hat. Und so schlecht ist das Team eigentlich nicht. Also im Umfeld wird es eher wahrgenommen als ein Kader, der besser ist als in der letzten Saison, in der wir ja dann am Ende auf dem Relegationsplatz gelandet sind. Die Relegation gegen Saarbrücken sehr dramatisch gewinnen konnten. Und jetzt stehen wir aber wieder da. Wir lavierten so trügerisch über dem sogenannten Strich. Da sind wir, ja, naja, so also im hellroten Bereich, also jetzt nach dem Spieltag und einer sehr unerfreulichen Geschichte jetzt auswärts 4:1 verloren, wieder auf dem Relegationsplatz zurück. Das ist wirklich schmerzhaft und ich war gestern wirklich extrem frustriert, gegen Bochum gespielt und die Konstellation war so, dass man schon erwarten konnte, dass der VfL, der ja den Spieltag davor 4:1 gegen Magdeburg verloren hatte, da motiviert auftritt, weil sie natürlich überhaupt gar kein Interesse daran hatten, da von uns, so wie Düsseldorf war das ja passiert, wieder in den Abstiegskampf gezogen werden. Ich habe allerdings nicht damit gerechnet, dass sie so mit so einer abgezockten Leichtigkeit da auftreten würden. Also Kornetka lässt gerne Fußball spielen, was wir nicht so gewohnt sind. Wir waren jetzt eher das Spiel gegen den Ball, hatten wir viel gesehen, auch in der Saison davor unter Scherning, die Mannschaft eher kennengelernt als ballfernliebend. Und da hat Bochum uns einfach komplett den Stecker gezogen, auf Fehler gewartet und dann ausgekontert, auf eine sehr schwache Defensive getroffen. Und Kornetka hatte halt ausgerufen, dass wir offensiv gefährlicher werden müssen. Aber wir schießen einfach viel zu wenig Tore. Und ich hatte das Gefühl jetzt im letzten Spiel, dass das einfach teuer erkauft worden ist durch große defensive Unsicherheit. Ja, großer Hoffnungsschimmer ist natürlich, dass seit letztem Spieltag Tempelmann wieder am Start ist, der Kreativität und individuelle Klasse reinbringt, die uns leider einfach fehlt, weil Erdan Yacimci, der aus Hoffenheim geliehen ist, eigentlich jetzt seit letztem Herbst im Formtief ist. Unser einziges individuelles Formhoch mit Christian Conte haben wir im Winter nach Heidenheim verkauft und so. Ja, stochern wir jetzt im Abstiegskampf weiter rum. Ich muss sagen, heute triffst du mich wirklich im fußballerischen Montagsblues, weil ich die Hoffnung hatte, dass sich die Ergebnisse der deutlich verbesserten Spielleistung anpassen. Taten sie bisher nicht. Ich muss auch zugeben, eure Niederlage jetzt gegen Kaiserslautern trifft bei mir vor dem Spiel nächste Woche natürlich eher auf gute Laune, in der Hoffnung, dass ja, dass bei euch irgendwie dass die Luft raus ist. Auf der anderen Seite sagt man ja auch, das trifft dann schnell irgendwie den Kern, in dem dann die Spieler leicht aufspielen können, heißt das ja dann. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Ich erlaube mir den Knotenplatzen-Phrasendrescher an dieser Stelle. Hoffe, dass die Eintracht sich belohnt nächste Woche und dass wir 2:1 gegen die Hertha gewinnen. Aber diese Phrase geht nicht Hand in Hand mit viel Optimismus. Ich bin sehr gespannt, wünsche der Hertha alles Gute und schicke ganz liebe Grüße. Ciao, ciao.
Vielen lieben Dank, Anna, die übrigens Teil des Gegengerade-Podcasts ist. Das habe ich eben noch vergessen zu erwähnen. Das soll natürlich hier an der Stelle erwähnt sein. Wie immer eine wunderbare, launische Berichterstattung aus Braunschweig, die übrigens auch da laut Expected Goals-Tabelle deutlich besser dastehen sollten. Sie haben 6 Punkte zu wenig. Die wären eigentlich 13. Also tatsächlich nicht so schlecht, wie sie jetzt gerade dastehen. Sei es drum, sie stehen da. Und ja, das ist die Frage, die Anna gestellt hat, Benni. Ne? Glaubst du, dass bei Hertha nach diesem Spiel die Luft raus ist? Oder dass es da eine wütende, ich glaube, Hertha-Mannschaften sind selten wütend. Man nennt es ja meist so, eine wütende Reaktion auf diese Niederlage geben wird. Wie blickst du auf dieses Spiel?
Ich glaube, ehrlich gesagt, das wird ein ziemliches Standardspiel, was man wahrscheinlich 3 Wochen später schon wieder vergessen hat. ich kann mir schon vorstellen, dass man das gewinnt. A, weil die individuelle Qualität einfach deutlich größer ist. Das lässt sich nun mal nicht denyen. Und Braunschweig hat jetzt den größeren Druck. Sie hat ja erzählt, dass der neue Trainer auch gerne ein bisschen mehr mit beimachen will, dass es auf defensive Stabilität geht. Das spielt ja eigentlich Hertha wieder komplett in die Karten zu sagen, hier, macht mal, wir sind in Braunschweig, zeigt mal, was ihr könnt. Ihr wollt nicht absteigen, uns ist das alles im Endeffekt egal. Und dann schaltet man halt einfach um und führt meinetwegen nach 30 Minuten mit 2:0 und dann plätschert das vor sich hin. Ich glaube, vom Matchplan passt es perfekt zu dem, was Hertha kann diese Saison. Aber ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass das irgendwas am Saisonergebnis großartig ändert in die eine oder andere Richtung.
Ja, das gilt es abzuwarten. Ich meine, Braunschweig hat wirklich ein schweres Restprogramm, wenn man so möchte. Man spielt jetzt gegen Hertha, danach ist man auf dem Betze zu Gast. Danach spielt man gegen Kiel und ein sehr formstarkes Dresden. Und am letzten Spieltag geht es zu Schalke. Also
ich meinte Saisonergebnis für uns. Für Braunschweig ist es natürlich extrem wichtig, ja. Okay. Aber wenn wir das gewinnen oder verlieren, werden wir dadurch nicht aufsteigen oder nicht aufsteigen, sondern wir werden irgendwo auf Platz 6 oder 5 wahrscheinlich am Ende einlaufen und dann hat sich das.
Das wird sehr wahrscheinlich so sein. Es klang kurz so, als wäre es für beide nicht so wichtig.
Nee, für Braunschweig ist es extrem wichtig, was ja eben uns in die Karten spielt.
Genau das. Ich glaube, dass Braunschweig unter dem neuen Trainer ein bisschen mehr will und insgesamt tabellarisch gesehen auch ein bisschen mehr muss. Das spielt Hertha komplett in die Karten. Deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass man dieses Spiel mit sowas wie 2-0 gewinnen wird. Das wäre jetzt so mein Bauchgefühl, ohne riesig zu glänzen. Gibt vielleicht ein paar mehr Einzelleistungen, die hervorstechen könnten, weil vielleicht ein Cuisance dann auch wieder spielt, weil ein Kabochnik wieder spielt. Dadurch kann sich das alles wieder ein bisschen flüssiger anfühlen. Aber wie du sagst, es hat keine riesige Bedeutung mehr, was ja aber auch Stand jetzt der Mannschaft in den letzten Monaten und Wochen geholfen hat. So, was ist denn das Spiel nach Braunschweig für Hertha?
Kiel, weiß ich gerade gar nicht. Zu Hause.
Kiel. Ja, okay. Für Kiel geht es natürlich auch noch um alles.
Also klar, es kann passieren, dass man die nächsten beiden Spiele gewinnt, vorne wieder man patzt und dann ist man wieder auf, keine Ahnung, 3-4 Punkte dran bei dann noch 3 ausbleibenden Spielen.
Ja, so wird es jetzt bleiben. So wird es jetzt sehr wahrscheinlich bleiben, weil du eben auch die Gegner hast, die du hast, mit danach ja auch noch Magdeburg, Bielefeld, Fürth. Aber sei es drum, ich glaube, wir bleiben da unserer Meinung treu und sagen, selbst wenn man dann wieder jetzt 2 Spiele am Stück gewinnt oder 3, dann wird wahrscheinlich das 4. irgendwie wieder, da wird die Münze wieder anders fallen, so, um das Sprachbild weiter zu bedienen. Dementsprechend, ja, also ich bin relativ zuversichtlich, was jetzt dieses einzelne Spiel angeht. Das glaube ich schon, weil auch ein Eichhorn hat dann das nächste Spiel im Tank und so weiter. Ein Krattenmacher kriegt vielleicht auch mal ein paar Minuten. Der übrigens auch da dachte ich mir auch, hab doch mal ein bisschen mehr Mut vielleicht. Krattenmacher in seinen paar Momenten auf dem Feld, fand ich den nicht so schlecht. Der hatte diesen Distanzschuss gegen Kral auch, wo er sich vorher im Dribbling echt gut durchsetzt. Irgendwie auch eine, ja, auch verletzungsbedingt, aber auch eine enttäuschende Laie irgendwie. Hätte mir sehr viel mehr gewünscht von diesem Spieler, weil Krattenmacher grundsätzlich ja schon viel Spaß macht. Aber sei es drum, darum wollen wir uns jetzt nicht mehr verlieren. Also ja, ich tippe auf ein 2-0, was sagst du?
Ich glaube sogar 3-4-0, kann ich mir gut vorstellen.
Echt, ja? Okay. Ja, ich glaube, wenn man so viele Tore schießt, dann kriegt man wieder Balance sich, dann kriegt man schon einen Gegentreffer. Das glaube ich schon.
Ja, das kann sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass man, also es war ja auch vor ziemlich genau einem Jahr und einem Monat, dass das Spiel in Braunschweig, was damals das große Abstiegsding war und wo man es dann geschafft hat, diese Siegesserie in der Rückrunde zu starten und einfach halt individuelle Qualität und nahenlos ausgekontert. Also heute wie damals.
Heute wie damals. Gut, dann machen wir das zu und gehen in die letzte Kategorie dieses Formats. Das ist, ihr werdet es erraten haben, die Frage der Woche. Und diese kommt dieses Mal von Söri. Und Söri fragt, welche Position seht ihr als die derzeit im Fußball wichtigste an? Benni hat schon vorher klärend einmal mir gegenüber gefragt, reden wir da vom Gesamtverein oder auf dem Feld? Es geht um die Position auf dem Feld. Söri führt weiter aus, Strategie, Momentum, Teamgeist etc. sind alles noch wichtigere Dinge. Schon klar. Aber jetzt mal Fußball mit Schach verglichen. Wer ist momentan, vielleicht auch je nach System, die Dame in diesem Spiel? Benni, du meintest, du hast deine Antwort sehr schnell parat gehabt und bist gespannt auf meine. Soll ich dann beginnen oder?
Fang gerne an.
Ja, also für mich ist es relativ klar aktuell und zwar ist das schon das zentrale Mittelfeld. Also der Sechser, Achter, je nachdem, wie du es im System spielst. Weil ich aktuell, ich glaube schon, dass sich da gerade was verändert, aufgrund gewisser Dinge, kann ich gleich dazu noch mehr sagen. Aber aktuell gilt immer noch im Fußball, da bin ich der festen Überzeugung, gewinn das Zentrum und du gewinnst sehr wahrscheinlich das Spiel. Und es ist nicht ohne Grund so, dass zuletzt ein gewisser Rodri Weltfußballer geworden ist, weil im aktuellen Fußball ist von so unschätzbarem Wert ist, einen Sechser, Achter zu haben, der ein zum einen Organisator, Ideengeber ist, solider Passspieler bis sehr guter Passspieler und zeitgleich jemand, der gegen den Ball ein sehr diszipliniertes Stellungsspiel zeigt. Das sieht man doch in der Saison oder in den drei Hertha-Saisons in der zweiten Liga so sehr, dass so eine Art Anker-Sechser gefehlt hat und dass auch ein Diego Demme das so nicht ausfüllen konnte und dass Mannschaften, die das haben, meistens dann oben mitspielen. So. Oder zumindest sehr grundsolide sind. Ich glaube, dass du von dort aus eben die meiste Wirkkraft aktuell hast, weil du Angriffe initiierst, weil auch viele Mannschaften durchs Zentrum eröffnen wollen. Zumindest die nach oben schielen in Tabellen, ne? Die wollen den Gegner oft blocken und dann durchs Zentrum schnell in die Vertikale kommen. Und da einen Spieler zu haben, der ballsicher ist, der die Übersicht hat, der aber auch den Körper hat, um sich dann auch mal durchzusetzen. All das verbindet ja auch ein Kenneth Eichhorn in so jungem Alter schon. Das ist einfach aktuell. Und wahrscheinlich wird das immer so ein Stück weit so sein, wenn wir uns an die großen Fußballer erinnern. Das ist aktuell die wichtigste Position. Also es ist für mich die Dame im Fußball. Benni, du hast sehr oft genickt. Dementsprechend wirst du es vermutlich nicht ganz anders sehen.
Ja, ich bin sehr nah bei dir. Ich habe es tatsächlich für mich noch ein bisschen mehr spezifiziert auf einen bestimmten Spielertypen. Und ich bin tatsächlich jemand, der Fußball ganz grundsätzlich immer erstmal mit Ball denkt und wenig gegen den Ball. Das ist einfach so, also wahrscheinlich bin ich da einfach so
deutsche
sozialisiert.
Pep.
Ja, ich finde einfach, Fußball ist für mich ein aktiver Sport und es ist, ich finde es immer attraktiver und das ist jetzt auch kein Hot-Take, die Mannschaft, die halt den Ball hat, die damit was anfängt, die sich definitiv jetzt nicht nur hinten reinstellt und halt auf Umschaltsituationen mauert. Und da gibt es halt wirklich dieses ganz klassische, dieser zurückgezogene Spielmacher. Du hast bei so vielen Teams, gerade auf Top-Niveau, merkst du das nicht mal in dem Moment, wo der Spieler auf dem Feld steht, sondern in dem Moment, wo dieser Spieler nicht mehr auf dem Feld steht. Also guck dir an, was ein Kimmich bei Bayern macht. Guck dir an, was ein Aleš Garcia dieses Jahr bei Leverkusen macht oder Xhaka vorher bei Leverkusen.
Oder Declan Rice bei Arsenal.
Declan Rice, genau. Also das ist einfach dieser Spielertyp, wo erstmal jeder zweite oder spätestens dritte Ball im Aufbau geht zu diesem Spieler. Der guckt sich um, spielt weiter. Und häufig sind 3, 4 von 5 Pässen sind halt erstmal zurück auf den IV neben oder schräg hinter sich. Das ist nun mal die Natur des Spiels, dass nicht jeder Ball progressiv nach vorne gepasst werden kann, weil es dazu einfach auch gewisse Anspielstationen, Räume, Läufe etc. braucht. Aber einfach diese Ballsicherheit, den Ball zirkulieren lassen zu können, immer wieder auf diesen Anker-Fix-Spieler zurückzukommen und darüber das Spieltempo zu bestimmen, ist für mich einfach, wenn man von einer Dame des Spiels spricht, einfach halt der zentrale Fixpunkt. Ich hatte noch ganz kurz überlegt, Stürmer zu sagen, weil jede erfolgreiche Mannschaft meist auch einen Stürmer hat, der irgendwie für 15, 20 Tore gut ist. Man hat aber, finde ich, offensiv auch Möglichkeiten, ohne diesen Stürmer auf viele Tore zu kommen. Es hilft extrem, aber du hast ja die Art, wie du Tore schießen willst, gibt es häufig mehrere Varianten. Die Art, wie du einen Ball geordnet aus der Defensive bis in die Box bringen willst, ist für mich ein bisschen eingeschränkter. Ja. Und von daher hätte ich das gesagt. Und ich finde, man sieht auch diese Saison, wie gut ein Paul Seguin Hertha tut. Weil klar, man findet oft im letzten Drittel nicht statt, aber eben diese Ballsicherheit, dieses Hertha hat nicht mehr komplette Panik, wenn man mal ein Spiel gestalten muss, sondern dann schafft man es ruhig, kontrolliert, zumindest so bis in die gegnerische Hälfte mal zu kommen. Und das ist momentan kein Zufallsprodukt mehr. Zufallsprodukt ist ein bisschen, was man im letzten Drittel macht, aber ich finde, Hertha hat eine andere Sicherheit und Ruhe mit Ball und eine andere Gelassenheit.
Und das ist auch ein Spielertyp, der Christian Fjell total gefehlt hat in seinem System. Deswegen hat er ja mit Krabovnik und so rumprobiert. Ja. Ich würde aber tatsächlich, ich habe für mich noch so eine Zusatzfrage dann entwickelt, was die schwierigste Position im Fußball ist. So, habe ich mich dazu gefragt und da hätte ich eine andere Antwort. Ich finde schon, im modernen Fußball ist der Außenverteidiger die komplexeste Rolle. Nicht ohne Grund gibt es so wenige
Rolle ist.
Genau, gibt es so wenige Weltklasse-Spieler auf dieser Position. Im deutschen Fußball können wir davon ein Lied singen. Weil du da musst du alles können gefühlt. Du musst auf der einen Seite spielmachende Elemente haben und zum anderen musst du ja aber auch eine krasse Dynamik haben und du musst aber auch wissen, wann du wieder zurückmarschieren musst. Also am Ende bist du immer noch ein Außenverteidiger, also wirst du auch daran gemessen, ob du den Außenstürmer ausschalten kannst. Also ich finde, was die komplexeste Rolle ist, da würde ich den Außenverteidiger nennen.
Ich finde, du kannst, glaube ich, als Trainer ein bisschen besser darum bauen, wenn du einen Außenverteidiger hast, der gewisse Schwächen hat. Entweder offensiv nicht so stark oder defensiv nicht so stark. Da kannst du dein System ein bisschen anpassen mit asymmetrischen Ketten, mit der Art und Weise, wie sehr du ihn in den Spielaufbau einbindest, ob der vorne im Strafraum mit auftauchen soll oder einfach permanent eher so eine absichernde Rolle spielen soll. Ich finde, wenn dir jetzt so ein spielgestaltender Sechser fehlt, bist du deutlich eingeschränkter in dem, was du machen kannst.
Genau, deswegen ist das die wichtigere Position, aber die komplexere, einfach um es zu erlernen, würde ich sagen, ist schon, also einfach ein sehr guter Außenverteidiger zu sein. So, und auch, aber wie gesagt, viele Positionen sind sehr komplex, also auch ein extrem guter Mittelstürmer zu sein.
Am Ende, es klingt platt, es ist halt Mannschaftssport, ne? Also die nützt der beste Aufbauspieler nichts, wenn du drumherum nur Leute hast, die einen Fuß zum Stehen und einen zum Schießen haben. Also Du musst schon ja als Gesamtteam funktionieren und eine Spielidee haben, die möglichst alle 11 Spieler auf die eine oder andere Art und Weise involviert.
Ich glaube, wie gesagt, dass das immer eine Grundgültigkeit behalten wird, dass dieser Spielmacher die wichtigste Rolle ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie in den kommenden Jahren ein Fitzelchen an Bedeutung verlieren wird, weil der Fußball gerade wieder dazu tendiert. Also der Fußball, der, ich sag mal, so von 2010 bis 2020, 22, 23, war extrem systematisch. Also wir reden jetzt von der Weltspitze, so gefühlt. Also da reden wir davon, also das hat einfach Pep Guardiola extrem beeinflusst, dass es immer als krasses Kollektiv gilt. Und es ist ja fast eine Schande wiederum, was Pep Guardiola mit Flügelspielern gemacht hat, mit Offensiven, die ja einfach nur noch eine Passstation waren, den Ball irgendwie so ein bisschen tragen sollten und dann zurückgepasst haben ins U. Aber du hast keine Dribblings mehr gesehen. Und das verändert sich gerade im Weltfußball extrem wieder. Dass man Räume schafft, das hat natürlich eine Systematik, aber dass man Räume schafft, um diesen Spielern wieder mehr Raum zu geben, die sich dann im 1 gegen 1 durchsetzen sollen, weil gewisse Defensivreihen sich anders gar nicht mehr schocken lassen. Deswegen kommen wir zu Spielern wie, glaube ich, wie Ulis oder so, wieder deutlich mehr durch. Und deswegen hast du gerade, ich finde es ganz interessant, dass du gerade in der ersten Liga, also in der ersten Bundesliga auch Spieler hast, wie ein Darius Sherhand unter anderem, oder auch zwischenzeitlich Elias Saad oder der, ich werde ihn nie aussprechen.
Guck dir Leipzig an mit Diomande und Nusa, wo das ganze System darauf ausgelegt ist, dass du diese 1 gegen 1 Spieler hast.
Ja, und dass sogar teilweise dadurch Spieler durchbrechen, die gar nicht die klassische Ausbildung genossen haben und genau deswegen unorthodox sind. Also der Ayub, den werde ich nie aussprechen können, Aimumi, und dann weiß ich leider nicht, wie der zweite Echguyab, auf jeden Fall der von Hoffenheim, im Winter von Hoffenheim zu Frankfurt gewechselt ist. Der hat auch kein NLZ durchlaufen, so, kein klassisches in dem Sinne. Und der ist deswegen sehr unorthodox in seinem Dribbling und genau deswegen nicht zu greifen. Und das hilft. Also deswegen glaube ich, dass deswegen wird in Zukunft vielleicht weniger geduldig gespielt, es wird schneller auf diesen Spieler gelegt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen an Bedeutung verlieren wird, aber du wirst das Spiel immer über diesen Spielmacher aufziehen. Das steht ja außer Frage. Gut, dann haben wir es, würde ich sagen, Benni, oder?
Glaube ich auch.
So, du hast dich gefragt, ob wir über eine Stunde kommen. Das haben wir geschafft. Aber es ist trotzdem eine der eher kürzeren Folgen geworden, weil wir uns ja auch nicht wiederholen wollen. Ist ja langweilig. Und weil wir auch nur zu zweit waren, dann tendiert man dazu, Dinge auch nicht ein drittes Mal zu sagen, logischerweise. Wäre auf jeden Fall komisch, denn hätte einer von uns ein mentales Problem, würde ich sagen. Gut, ich würde sagen, wir hören uns nach dem kommenden Spiel gegen Braunschweig. Benni, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern.
Und dann bis zum nächsten Mal. Ha, ho, he.
Ha, ho, he. Ha!